Guten Morgen, auch von mir nochmal, vor allem allen, denen ich noch nicht die Hand gegeben habe heute Morgen. Es ist so schönes Frühlingswetter, es war ein richtig schönes, sonniges Wochenende und das macht einen doch ganz fröhlich. Und ich war in der Ausarbeitung von dieser Predigt schon so begeistert und ich hoffe, dass mir es gelingt, diese Begeisterung irgendwie an euch heute Morgen weiterzugeben. Wir sind in unserer neuen Predigtreihe, die da heißt, unaufhaltsam, die gute Nachricht ist nicht zu stoppen. Ihr könnt es hier nochmal lesen und wir gehen in dieser Predigtreihe durch die Apostelgeschichte durch und schauen uns die Ereignisse an, die nach der Auferstehung Jesu passiert sind, was da die Jünger so alles erlebt haben. Und heute bezieht sich die Predigt auf die Abschnitte Apostelgeschichte 2, 14 bis 41 und da werde ich auszugsweise mit euch heute Morgen gemeinsam durchgehen. Giovanni hat letzten Sonntag, mir hat es gefallen, das so richtig schön gesagt, als Jesus noch da war bei den Jüngern, da war es doch eigentlich einfach. Die Jünger sind ihm hinterhergelaufen, so ein bisschen wie in seinem Windschatten gelaufen, haben sich so das abgeguckt, wie hat es Jesus gemacht und sie waren halt dabei, gut, der Chef, der macht es, der Meister, der macht es und wir klinken uns da ein. Das war leicht, dabei sein, mitgehen. Vielleicht gab es da auch schon Situationen, wo es der Jünger ein bisschen mulmig wurde, aber sie hatten nicht den Hut auf, sie hatten nicht die Verantwortung, sie wussten, Jesus, der boxt uns da schon irgendwie raus aus der Situation. Dem fällt schon was ein in diesem Moment. Aber jetzt war Jesus weg. Sie haben ihn noch mal gesehen bei der Auferstehung und er sagt ihnen, ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt ging es weiter ohne ihn. Wie war das möglich? Auf einmal nicht mehr den Rabbi zu haben, der ihnen gesagt hat, so wird's gemacht. Man sagt ja immer, wenn es so charismatische Gruppen gibt oder so Gruppen mit so einem sehr starken charismatischen Anführer, eigentlich gibt es nur eins, was du tun musst, um diese Bewegung, um diese Gruppe aufzuhalten, nämlich der Schlange den Kopf abschlagen. Wenn du das machst, dann bricht alles zusammen und dann ist es aus und vorbei. Und genau das ist jetzt hier passiert. Jesus, das Oberhaupt von ihnen, war nicht mehr da. Und wie war das möglich, dass es trotzdem so wunderbar weitergehen konnte? Es war natürlich möglich durch den Heiligen Geist, und weil sie immer noch mit Jesus eng verbunden waren durch den Heiligen Geist. Und das, was mir gerade jetzt spontan so gesungen haben, das Lied, das ist total super, weil das genau zu dem passt, mit dem ich jetzt hier einsteigen möchte. Folie 2, Johannes 14, Vers 16 bis 19, da heißt es, ich werde den Vater bitten, sagt ihnen Jesus hier, als er noch bei ihnen war, und er wird euch einen anderen Tröster geben. Wir wissen, vom ursprünglichen Wort kann es auch übersetzt werden mit Ratgeber, einen Beistand, ein Anwalt, der einen rausboxt. Und da heißt es, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und sie erkennt ihn nicht. Das ist auch so interessant, diese Passage. Die Welt kann ihn nicht empfangen, weil sie sucht ihn nicht. Deswegen kennt sie ihn nicht. Und deswegen braucht es Zeugen, die der Welt erzählen vom Heiligen Geist. Die sagen, wer ist der Heilige Geist, damit Menschen hungrig werden, dass ihnen der Mund wässrig wird. Das will ich auch, das brauche ich auch. Dass es sich danach ausstrecken. Ihr aber, heißt es hier, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich werde zu euch kommen. Und dann heißt es, die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es, sagt hier Jesus. Wie, aber Jesus war doch weg. Die Welt wird mich nicht mehr sehen, weil er war weg, aber ihr werdet es. Wie war das möglich? Weil sie verbunden waren mit Jesus die ganze Zeit durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, er war die unterstützende, notwendige Kraft, die dazu befähigt hat, überhaupt Zeuge sein zu können. Nochmal kurz die Verse von letzter Woche, Folie 3, Apostelgeschichte 1 bis 8, wo es heißt, aber ihr Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Und auch wir sollen Zeugen sein. Und wir möchte heute mit euch am Beispiel von der Pfingstpredigt von Petrus das mal mit euch betrachten, wie wir eigentlich Zeuge sein können. Da können wir einiges uns davon abschauen. Es wird heute Morgen so eine Mischung werden aus so ein paar geistlichen Wahrheiten, aber auch aus ganz praktischen Tipps, die wir uns hier ableiten können. Und das soll uns insgesamt einfach dazu ermutigen und uns dabei helfen, dass wir auch Zeugen sein können. Folie 4, ganz kurz meine Punkte. Erster Punkt, wie wir Zeugen sein können, das wird der umfangreichste Punkt sein. Dann schauen wir uns noch die Kernbotschaft an, die Kernbotschaft verkünden und dann noch ein ganz kleiner Punkt, die Reaktion der Leute. Das ist ja auch dann immer schon ganz spannend, wenn wir Zeugen sind, wie reagieren die Leute drauf und was machen wir mit dieser Reaktion? Aber das ist doch sehr, sehr spannend, weil oftmals tun wir uns schwer, Zeugen zu sein, weil wir Angst haben von der Reaktion, oder? Und deswegen ist das auch ein spannender Punkt. Also Punkt 1, wie wir Zeugen sein können. Giovanni hat letzte Woche über die vorhergehenden Ereignisse gepredigt und er sprach darüber, über dieses gewaltige Brausen, was da war, als sie an Pfingsten vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Und das Brausen war so gewaltig, da war eine Kraft da, dass die ganzen Leute aus der Umgebung, aus der Nachbarschaft zusammengelaufen sind und dass die geguckt haben, was da jetzt eigentlich gerade hier so abgeht. Und dann kommen sie und sie finden die Jünger vor, die alle ganz durcheinander in völlig verschiedene Sprachen redeten. Und dann heißt es hier, Folie 5, Apostelgeschichte 2, den ersten Abschnitt, die Verse 12 bis 16. Was mag das bedeuten, fragten sie einander. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken, das ist alles. Da trat Petrus mit den 11 anderen Aposteln vor und er rief der Menge zu, hört zu, ihr jüdischen Männer und Einwohner Jerusalems, ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Also inspiriert und erfüllt vom Heiligen Geist, da hält jetzt Petrus seine erste große Predigt. Er steht auf als Vertreter aller Apostel und er sagt, hört zu, ich will euch etwas sagen. Und es war ganz schön mutig. Und vielleicht denken einige von euch, boah, das könnte ich nie. Also 3000 haben sich nachher bekehrt, also das waren bestimmt 5000 Menschen. Das könnte ich nie, mich vor 5000 Menschen hinstellen und dann sagen, Leute, hört mir zu, ich muss euch mal was sagen. Das würde ich mir nicht trauen. Und jetzt, wie versprochen, gibt es eine geistliche Wahrheit dazu und dann praktische Tipps. Die geistliche Wahrheit ist natürlich, natürlich geht es nicht. Wir können das nicht. Wir können das nicht vollbringen aus eigener Kraft heraus. Es geht nur aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und da ist Petrus echt das perfekte Beispiel dafür, weil Petrus eine bemerkenswerte Veränderung erfahren hat. Wir erinnern uns vor ein paar Wochen, da hat Petrus noch Jesus verleugnet und er sagt hier, Originalton, ich kenne diesen Menschen nicht, Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Das hat er tatsächlich gesagt. Und sein Versagen ist sogar noch in allen 4 Evangelien abgedruckt. Dass das überall nochmal drinsteht, so richtig wie Petrus da so richtig versagt hat. Ich kenne Jesus nicht, Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Und jetzt predigt er vor Tausenden von Menschen klar und mutig. Er bezeugt Jesus. Und sein Verhalten von damals und jetzt steht im völligen Gegensatz zueinander. Und diese bemerkenswerte Veränderung hat natürlich der Heilige Geist in ihm bewirkt. Er hat das verändert in ihm. Und das ist die geistliche Wahrheit. Wir brauchen ihn. Ohne den Heiligen Geist geht's nicht. Er muss diese Veränderung in uns bewirken. Nur aus ihm heraus können wir das tun. Und jetzt möchten wir uns noch ganz praktisch anschauen, wie Petrus das jetzt hier gemacht hat. Und auch da finde ich das echt spannend, dass wir da einiges für uns heute Morgen auch rausgreifen können. Wie gesagt, seine Situation war ja eigentlich eine herausfordernde Situation. Wenn wir denken, oh, das könnte ich nicht, dann denken wir erstmal daran, Petrus ist genauso gegangen. Sonst hat immer Jesus gepredigt. Das war der Job von Jesus. Und jetzt auf einmal sollte er das tun. Also er war genau in der gleichen Situation. Er wusste auch nicht, wie er das überhaupt machen soll. Und hierbei ist mir am Anfang aufgefallen, zunächst, dass Petrus es aber völlig anders gemacht hat, wie Jesus es gemacht hat. Und auch, wie es die Rabbiner damals gemacht haben. Das war damals Brauch, dass Jesus und auch die Rabbiner, die Jünger um sich geschaut, dann hat man sich zusammen hingesetzt und dann wurden alle gelehrt und unterwiesen, die dann bei ihm saßen, bei den Rabbinern saßen. Petrus stattdessen, er steht vor die Menge hin und er verkündigt jetzt die Wahrheit, wie ein Bote das früher gemacht hat, so wie ein Bote sich hingestellt hat und verkündigt hat. Also die Art und Weise war schon mal ganz anders. Und im Verständnis von Petrus hat er hier gar nicht sagen, das ist die Pfingstpredigt von Petrus, klar. Aber in seinem Verständnis predigte er gar nicht, sondern in seinem Verständnis ist er einfach als Zeuge aufgetreten und hat einfach etwas bezeugt. Und das ist ein wichtiger Punkt, der uns auch gleich hilft vom Verständnis her. Petrus, der ist nicht an diesem Morgen aufgewacht und wusste, heute werde ich vor Tausenden von Menschen predigen. Das war ihm nicht klar, das war ihm nicht bewusst und deswegen hatte er auch gar keine Chance gehabt, diese Predigt irgendwie vorzubereiten. Drei Punkte und so und klassisch und so, Hauptteil, Einladung, Hauptteil, Schluss. Er hatte gar keine Chance, irgendwas vorzubereiten. Aber es stimmt nicht ganz, denn sein ganzes Leben mit Gott, seine ganze Beziehung, seine ganze Freundschaft mit Jesus, sie haben ihn vorbereitet für diesen Moment. Sie haben ihn vorbereitet, um jetzt in diesem Moment Zeuge sein zu können. Und Kersten hat es so schön in der Einleitung gesagt, erst müssen wir vom Herzen bei ihm sein. Und wenn wir eine Beziehung haben mit Jesus, dann können wir eigentlich jederzeit bezeugen. Weil wir dann einfach das erzählen können, was wir mit Jesus erlebt haben. Wenn jemand sagt, stell doch mal hin, also erzähl mir mal von deiner Frau oder von deinem Mann oder erzähl mir mal von deinem Kind oder erzähl mir doch mal von deinem besten Freund oder von deiner besten Freundin. Ja, da fällt uns doch spontan irgendwas ein, oder? Irgendeine Anekdote, die wir erlebt haben, irgendeine Geschichte. Ah, wir haben uns kennengelernt, das war damals so, das war echt witzig. Uns fällt doch gleich was ein. Und wenn wir ein Leben haben, wenn wir eine Beziehung haben mit Jesus, wenn das lebendig ist, dann können wir davon berichten, dann können wir davon zeugen. So einfach ist es eigentlich. Und Zeuge zu sein bedeutet, einfach sagen zu können, auch ich kann bezeugen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Ja, auch ich habe ihn in meinem Leben erlebt. Auch ich kann sagen, es stimmt. Gott lebt. Und dann erzählen wir davon, wie wir Jesus in unserem Leben ganz praktisch erlebt haben, was er mit uns gemacht hat. So eine kleine hilfreiche Struktur dafür vielleicht, Folie Nummer 6, da sehen wir das, einfach so drei Punkte, um das ein bisschen zu strukturieren, kann helfen. Erstens, wie sah dein Leben ohne Jesus aus? Zweitens, wie hast du Jesus erlebt? Und drittens, was hat sich dadurch verändert? Das sind so drei Punkte, die eigentlich ganz simpel uns dabei helfen können, um anderen von Jesus zu erzählen. Anna hat mir da gesagt, ja, du weißt aber, das ist bei dir so, aber wenn man christlich aufgewachsen ist, dann gibt es eigentlich kein davor, sondern man ist ja immer mit Jesus aufgewachsen. Stimmt, aber trotzdem, auch wenn man christlich aufgewachsen ist, gibt es doch Punkte im Leben, wo man sagen kann, da hat Jesus was verändert. Ich glaube, das kennen wir alle, auch wenn wir kein Leben in der Sünde hatten und dann auch wenn wir nicht diese verlorenen Sohn-Geschichte hatten, auch wenn wir immer bei Jesus waren, christlich aufgewachsen, haben wir Punkte, wo wir sagen können, du, ich hatte das und das in meinem Leben, Jesus ist mir begegnet und Jesus hat es so und so verändert. Ich glaube, das können wir alle sagen. Und deshalb denke ich, Zeuge sein, das können wir alle. Das können wir alle machen. Aber die Schwierigkeit ist ja meistens so, ja, wie beginne ich denn ein Gespräch? Wie komme ich denn überhaupt dahin zu dem Punkt, dass ich das sagen kann? Da muss ja irgendwie, ich kann ja nicht einfach irgendwie, Entschuldigung, ich möchte Ihnen mal kurz erzählen, so irgendwie auf der Straße oder so, manche machen das, aber das haben wir auch gemacht, samstags in Neubrandenburg auf der Straße und so. Das ist schon ziemlich herausfordernd. Aber meistens läuft es nicht so ab. Meistens brauchst du doch irgendwas, davor, um überhaupt zu diesem Punkt, an diesen Punkt zu kommen, wo wir das machen können, wo uns diese Struktur hilft. Und ich finde es so interessant, wie das Petrus jetzt gemacht hat. Denn Petrus, er hat die Leute dort abgeholt, wo sie standen. Wir können es noch mal kurz sehen, Folie 5 noch mal ganz kurz, da können wir es noch mal lesen. Die Leute, die liefen zusammen und dann fragen sie, was mag das bedeuten, fragten sie einander. Wenn wir das angucken, wie das vom Griechischen, wie das im griechischen Original aussah und auch vom Stil und so, dann können wir sehen, dass das eine total positive Anfrage war. Also die Leute, die waren erstaunt, die sagten, was ist denn hier los? Also so, das war wirklich ein interessiertes Nachfragen. Das haben wir auch schon erlebt, wenn wir getauft haben, irgendwo am See oder am Fluss oder so, dass Leute kamen und wirklich interessiert, was macht ihr da? Und da ist ein echtes Interesse da. Die Leute haben echt gefragt, was passiert hier? Das war die eine Gruppe. Und dann gab es die andere Gruppe, die hat gespottet. Und die hat gesagt, ah, die sind doch nur betrunken, das ist alles. Und Petrus, er holt sie genau dort ab. Er geht auf die Leute ein und er reagiert jetzt direkt auf ihre Aussage. Er sagt, Leute, wir sind nicht betrunken, sondern ich erkläre euch jetzt mal, was hier bei uns passiert. Ich erkläre euch mal, was hier eigentlich abgeht. Und das Interessante ist, dass das Jesus auch ganz oft so gemacht hat. Wir haben einige Begebenheiten in der Bibel, wo es heißt, Jesus aber, er wusste genau, was die Leute dachten. Und dann ist er darauf eingegangen und hat sie da abgeholt. Jesus wusste, was sie dachten. Ich weiß, ihr denkt, aber ich sage euch. Und so hat er sie abgeholt, dort, wo sie standen. Und das ist eine richtig gute Idee, das so zu machen. Daraus können auch wir etwas lernen. Es bringt nichts, wenn wir Antworten haben auf Fragen, die die Leute gar nicht stellen. Den Leuten heutzutage zu erzählen, wie sie Vergebung für ihre Sünden finden, das wird die wenigsten Leute heutzutage abholen. Das war früher in dem Kulturkreis eine andere Geschichte. Schuld, Sünde, die Obrigkeit hat damit gearbeitet und so weiter und so weiter. Wie kann ich ein neues Leben anfangen? Wie kann ich frei sein von meiner Schuld? Das hat die Leute echt beschäftigt. Und Jesus, er ging da rein. Und es ist auch in manchen Kulturen heutzutage immer noch so. Ich habe eine Afrika-Missionarin gehabt, die hat uns erzählt, sie war da in einem Stamm in Afrika. Und da ist das leider kulturell gang und gäbe gewesen. Die sind in andere Dörfer gegangen, haben andere Dörfer überfallen, haben da gebrandschatzt und so. Leute umgebracht mit allem drum und dran. Und die haben das so gemacht, dann haben sie das losgeworfen und ist auf einen gefallen. Und dann haben sie gesagt, dieser eine, der ist für all die Sachen verantwortlich, was wir jetzt machen. Wir haben sich freigesprochen, haben gesagt, dieser eine, der trägt die Schuld in so einem Ritual für alles, was wir jetzt tun, für alle Morde, für alle Vergewaltigung, für alles, was wir machen, dieser eine und wir sind frei. Und als die in dieser Kultur erzählt hat von Jesus, die Leute, die das getroffen hat, die dieses Los abgekriegt haben, viele haben sich das Leben genommen, weil sie es nicht ausgehalten haben. Und da zu erzählen, es gibt Jesus, der dich von deiner Schuld befreit, das war die Botschaft. Das hat auf volle Kanne eingeschlagen und das hat Kultur verändert. Das ist übrigens gar nicht schlecht, wenn sich Kultur verändert. Die gute Kultur kann bleiben, aber das, was teuflisch und zerstörerisch ist, muss sich verändern, auch bei uns unbedingt. Aber in unserer Kultur heutzutage holt es wenig Menschen ab. Weil Menschen sagen, ja, jetzt, ja klar, ich mache Fehler. Jeder macht Fehler. Aber ich will jetzt nicht gleich sprechen von Vergebung und Sünde und was weiß ich was. So, es gibt doch andere, die sind viel schlimmer als ich. Ich habe keinen umgebracht, ich habe niemand. So schlecht bin ich jetzt nicht. Jeder macht Fehler, das ist normal. Aber Menschen heutzutage zu erklären, doch, auch du brauchst Vergebung, dahin zu kommen, das ist gar nicht so leicht, weil das einfach für viele nicht die Lebenswelt ist. Auch da gibt es Ausnahmen, wo Menschen wirklich was gemacht haben, wo sie das dann auch abholen. Aber das sind doch auch echt die Ausnahmen. Deswegen heißt es für uns heutzutage, was beschäftigt die Menschen wirklich? Wir müssen uns die Frage stellen, was beschäftigt die Menschen wirklich? Und die Frage ist, wie können wir das herausfinden? Natürlich zwei Tipps, einen praktischen und einen geistlichen Tipp. Der praktische Tipp ist natürlich logischerweise, indem wir Zeit mit ihnen verbringen, indem wir mit ihnen sprechen, indem wir uns unterhalten, zuhören, Fragen stellen, echtes Interesse zeigen. Ich habe das in Sonnenbühl immer, wenn ich beim Schneeschippen bin, du triffst die Nachbarn und da wird alles in kürzester Zeit alles Mögliche erzählt, was die Leute interessiert, was die Leute gerade beschäftigt. Und man hört, was wo der Schuh drückt. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns Zeit nehmen, mit Menschen zu sprechen. Dann merkt man doch schnell, was beschäftigt sie. Und der geistliche Tipp ist natürlich, zuerst sollten wir mit Gott über die Person sprechen, bevor wir mit der Person über Gott sprechen. Zuerst mit Gott über die Person sprechen, bevor wir mit der Person über Gott sprechen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wir von Gott her Weisheit bekommen können. Gott kann uns Weisheit schenken. Wir haben da die ganzen Geistesgaben, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit. Auch Träume ist so ein Punkt. Ich habe schon Träume gehabt, wo Gott mir gezeigt hat über, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wo Gott mir Sachen über Leute gezeigt hat und ich wusste genau, das ist der Gesprächseinstieg. So kann ich mit Leuten ins Gespräch kommen und Gott hat mir das gezeigt und ich wusste, der hat die und die Not. Und das war genau dann der Türöffner. Jetzt mal Folie 7. Das ist jetzt nicht eine Vollständigkeit, deswegen Punkt, Punkt, Punkt. Einfach mal so ein Beispiel, was ich, vielleicht fallen euch andere Punkte ein, aber das sind die Punkte, die mir als erstes eingefallen sind, was die Menschen heutzutage beschäftigt. Das eine ist der Punkt Sorgen. Ich habe das die letzten Wochen immer wieder gesagt, ich sage da heute nicht mehr so viel dazu. Der Punkt, dass die Menschen viele Sorgen haben und sie wissen nicht, wen sie um Hilfe bitten sollen. Das ist ein Punkt, der heutzutage immer noch zutrifft. Menschen haben Sorgen und sie wissen nicht, wohin damit. Und wir können den Menschen sagen, hey, ich habe Sorgen und Ängste, genauso wie du. Das betrifft mich auch. Aber ich weiß, wo ich hingehen kann mit meinen Sorgen und mit meinen Ängsten. Ich kann beten. Und ich kann das bei Jesus, kann ich das abladen, meine Sorgen und meine Ängste. Wir haben heute Morgen so wunderbare Lieder gesungen, wo das rausgekommen ist, dass mir das bei Jesus, wo man sagt, Jesus, du gehst mit mir durch das Dunkle, so, Jesus, du gehst mit mir da durch und wir können den Menschen erzählen, wie hat uns denn Jesus geholfen, als wir Sorgen hatten? Wie hat uns Jesus rausgeführt aus den Sorgen, aus dem Dunkeln? Oder wie erlebe ich das jetzt aktuell? Ich habe ja auch noch Sorgen. Wie erlebe ich das jetzt? Wie gehe ich mit meinen Sorgen um? Das andere ist dann das Bedürfnis nach Sicherheit. Das haben wir in der Pandemie gesehen, in der Wirtschaftskrise, wie Menschen sich fühlen, wenn auf einmal Sicherheiten wegbrechen. Gesundheit, wenn auf einmal du nicht mehr gesund bist und ganz viele sind nicht mehr gesund, da bricht doch eine Sicherheit weg, Gesundheit. Das andere ist Versorgung, wenn dein Job auf einmal wegfällt, wenn du kein Einkommen mehr hast, was machst du dann, wenn diese Versicherheit wegbringt? Isolation. Kontaktbeschränkung, wenn ich mich nicht mehr mit den Menschen treffen kann, die mir sonst eigentlich Halt geben, wenn diese ganzen Sicherheiten wegbrechen, was dann? Bedürfnis nach Sicherheit ist, was die Menschen heutzutage beschäftigt. Die suchen nach irgendwas, was bleibt, irgendwas, was Bestand hat, irgendwas, was hält. Und Jeremia 29, Vers 11, da heißt es so schön, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann haben wir Zukunft und Hoffnung. Ich hatte es einmal gehabt nach dem Sport, das war auch in der Pandemie, wo man sich dann wieder treffen durfte und so, wo er dann auch gesagt hat, war die Pandemie vorbei und dann kam der Ukraine-Krieg und so und dann stand man danach noch zusammen so und dann haben die Leute gesagt, Mensch, also irgendwie ist alles eigentlich nur noch Scheiße. Das und so. Und es ist jetzt echt, sagt jemand so, kann jemand noch was Ermutigendes sagen, bevor wir jetzt alle heimgehen und so, gell? Natürlich so die Steilvorlage, gell? Und ich konnte sagen, meine Bibel sagt, wenn wir mit Gott unterwegs sind, er gibt uns Zukunft und Hoffnung. Und wir haben allen Grund, Hoffnung zu haben, weil jemand da ist, der uns Zukunft gibt, der uns weiterführt und sein Wort gilt. Das ist so ermutigend. Dann der nächste Punkt, Durst. Ich gehe da ganz schnell jetzt durch, aber nur damit ihr ein bisschen praktisch das, mal das Feeling dafür kriegt. Dann Durst nach Lebenserfüllung. Auch das kennen wir. Die Menschen, die sagen, wenn ich den richtigen Job habe, wenn ich im Job die und die Position habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich den richtigen Partner gefunden habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich jetzt die neue Küche habe, wenn ich das neue Auto habe, wenn ich. Aber warum werde ich nicht satt? Das ist die Situation mit Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen, wo Jesus sagt, wer von diesem Wasser trinkt, er wird wieder Durst haben. Aber ich will Wasser geben, was ewig fließt bis ins ewige Leben, was niemals aufhört. Was immer fließt, das möchte Jesus uns geben. Und das, was die Menschen trinken, ist wie so Salzwasser. Du trinkst es, du wirkst es irgendwie runter, aber du kriegst noch mehr Durst davon. Es stillt deinen Durst nicht. Und so sind die Menschen heutzutage. Das kennen wir doch auch. Warum werde ich nicht satt, wenn ich das und das und das und das? Nein, wenn ich das habe, dann ist das Nächste, was ich brauche. Ich sehe es bei meinen Kindern. Das ist unglaublich. So, kein Geburtstag, kein Weihnachten, kein Ostern, egal wie viel wir denen schenken, es langt nicht. Sofort ist der Wunsch da fürs Nächste. Das ist einfach, ich weiß nicht, woher kommt es? Es ist irgendwie, warum, du hast doch jetzt genug. So ist es. Aber das ist das Durst nach Lebenserfüllung. Und da können wir sagen, du wirst nie satt werden. Das ist die schlechte Nachricht. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Es gibt jemand, der dir Lebenserfüllung geben kann. Ich habe es erfahren. Ich kann dir davon erzählen. Das füllt uns aus. Das ist das, was uns satt macht. In der Bibel heißt es, Gott, er hat jedem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Auch die, die gar nicht an ihn glauben. Aber die Ewigkeit hat jeder im Herzen. Und das ist, was uns fehlt. Uns fehlt die Ewigkeit. Deswegen haben wir ein Loch im Herzen, weil uns die Ewigkeit fehlt. Und deswegen werden wir auch nicht satt durch andere Sachen, weil wir uns eigentlich nach der Ewigkeit sehnen. Und das ist das, was uns nur Gott geben kann. Nur er kann uns das satt machen. Dann Angst vor dem Tod. Wie viele Menschen heutzutage haben Angst vom Tod, haben Angst vom Sterben oder haben Angst davor, dass Angehörige sterben. Und wir haben mit Jesus die beste Botschaft der Welt, nämlich, dass der Tod nicht das Ende ist. Dass es nach dem Tod weitergeht. Das ist genau diese Ewigkeit, über die ich gerade gesprochen habe. Dass es nach dem Tod ein Wiedersehen gibt. Dass wir uns wiedersehen. Auch der Tod, die stärkste Macht, die schlechteste Kraft in dieser Welt, der Tod, hat Jesus überwunden. Und mit ihm werden auch wir auferstehen. Das ist so wunderbar. Vor kurzem war ich auch im Sport und da waren dann zu wenig Leute da und dann haben sie keine Lust gehabt zu trainieren und so. Und da dachte ich immer so, jetzt fahre ich da extra hin eigentlich, naja. Und dann hat aber Gott diesen Moment echt geschenkt, damit ich mit den Leuten sprechen konnte und Austausch hatte. Und haben die erzählt von Albträumen und so weiter und haben sie mir erzählt, sie haben in einem Haus gewohnt und haben sie ganz schlimme Albträume gehabt. Da haben sie rausgefunden, dass früher... dass da irgendwie ein schlimmer Mord passiert sein muss in diesem Haus. Und dann konnten sie sich das so herleiten, warum die da nicht schlafen konnten da drin. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, das stimmt, sowas gibt es. Und dann habe ich gesagt, aber es gibt Jesus und der ist stärker. Und dann habe ich ihnen erzählt, ich kann das nicht nochmal alles erzählen, aber ich habe es euch erzählt vom Jonathan, der an Halloween so Albträume hatte und nicht schlafen konnte. Und dann habe ich mit ihm gebeten, habe ihm gesagt, du kannst sagen, im Namen Jesus, verschwinde im Namen Jesus. Und dann ist das weggegangen. Und ich kann so richtig bezeugen, dass wir den Stärkeren auf unserer Seite haben und dass er das letzte Wort hat und dass er stärker ist. Und es war, die waren echt sehr interessiert und es war richtig, das ist richtig auf dem guten, ich habe das Gefühl gehabt, das ist auf dem guten Boden gefallen. Und manchmal schenkt Gott solche Momente. Und Petrus, er hat es auch so gemacht. Er ist auf das eingegangen, was die Leute beschäftigt hat. Das war sein Anknüpfungspunkt, das war sein Einstieg. Und jetzt kommt die Stelle, die Giovanni letzte Woche schon bereits gelesen hat, Vers 17 bis 20 lese ich nicht mehr. Das ist die Passage mit Blut und Feuer und Rauchwolken. Keine einfache Stelle, aber runtergebrochen heißt es einfach, ja, die Apokalypse kommt. Aber dann heißt es hier, Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Vers 21, das ist die Botschaft. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir brauchen keine Angst haben, wenn wir ein klares Ja zu Jesus haben. Weil jeder, der seinen Namen anruft, wird errettet werden. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, mach es. Es ist das Beste, nicht aus Furcht und Angst heraus, in erster Linie, sondern weil es nichts Besseres gibt als ein Leben mit Jesus. Das ist, als ich mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen, da ist mein Leben eigentlich so richtig losgegangen. Viele sagen, ja, ich werde doch nicht Christ, da hört mein Leben ja auf, wenn ich alles dessen so nicht darf. Also ich glaube, das ist, wenn man es an die Kleingruppe denkt, Geist und Gaben und so weiter. Also ich empfinde nicht, dass Christsein langweilig ist, oder? Wenn wir im Heiligen Geist unterwegs sind, mit seinen Gaben, von ihm geführt. Wenn ich die Bibel lese, was die Propheten erlebt haben mit Gott, wenn ich die Bibel lese, was die Jünger erlebt haben, als sie mit Jesus unterwegs waren, das könntest du alles verfilmen, wird teilweise ja schon, das sind die besten Actionfilme. Also mit Gott wird es nicht langweilig. Das lohnt sich, ihm nachzufolgen. Es lohnt sich, ihm nachzufolgen. Und jetzt kommt er zu seinem Hauptteil. Keine Sorge, bei mir kommt jetzt nicht noch der Hauptteil, aber Petrus, er geht jetzt in den Hauptteil rein. Er kommt zu seiner Kernbotschaft. Das möchte ich mit euch noch angucken. Folie 8. Zweiter Punkt, die Kernbotschaft verkündigen. Jetzt sagt er, nach seiner Einleitung legt er jetzt so richtig los. Und Petrus, er sagt ihnen jetzt, hört zu, ihr Menschen aus Israel, ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Ihr aber habt ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Damit erfüllte sich, was Gott lang zuvor beschlossen hat. Doch Gott hat ihn aus dem Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt. Denn der Tod, er konnte ihn nicht festhalten. Oh, ich finde es so stark. Auch hier holt Petrus die Zuhörer genau aus ihrer Lebenswelt ab. Er sagt, ihr alle habt von Jesus gehört. Ihr alle wisst, wer das ist. Ihr habt seine Zeichen und Wunder mitgekriegt. Und trotzdem habt ihr ihn ermordet. Ihr habt nicht geglaubt, sondern ihr habt ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wenn wir an die Propheten aus dem Alten Testament gab, da war das öfters mal so, dass wenn ein Prophet irgendwas verkündet hat, was dem König nicht gefallen hat, was der König nicht hören wollte, dann wurde der halt umgebracht. Und das mit furchtbaren Konsequenzen. Mit furchtbaren Konsequenzen, weil man nicht auf die Warnungen Gottes gehört hat. Gott wollte sie ja bewahren. Und ist in unserem Leben genauso, wenn Gott will uns bewahren und wenn wir auf seine Warnungen nicht hören, dann kann das furchtbare Konsequenzen haben. Es gibt Menschen, die sagen in schwierigen Situationen, Gott, wo war da Gott? Menschen, die aber sich noch gar nicht entschieden haben, mit Gott zu gehen. Und manchmal ist es die Konsequenz davon, dass wir auch ohne Gott leben. Weil wir die Warnungen Gottes nicht gehört haben, weil wir ihn nicht ernst genommen haben und ihn in unser Leben gelassen haben. Und so wie sie es mit den Propheten im Alten Testament gemacht haben, mit Jesus haben sie jetzt das Gleiche gemacht. Aber mit einem entscheidenden Unterschied. Denn Gott hat ihn wieder zum Leben auferweckt. Der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Das haben sie nicht gedacht. Und das sagt ihnen Petrus hier. Ihr habt das auch so gemacht. Den habt ihr umgebracht, weil ihr nicht hören wolltet, weil ihr nicht glauben wolltet. Aber es hat nichts gebracht. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt. Und es ist die beste Botschaft der ganzen Welt, dass wir einen lebendigen Gott haben. Und weil er heute noch lebt, können wir mit ihm heute praktische Erfahrungen machen. Deswegen haben wir in den letzten Wochen so viele Zeugnisse gehabt, weil ihr alle immer wieder regelmäßig was mit Jesus erlebt und sagen und bezeugen könnt. Ja, Jesus lebt. Ich kann es dir erzählen. Letzte Woche und ich habe ihn erlebt. Es gibt so ein T-Shirt, habe ich bei einem Teenager gesehen, wo drauf steht, viele sagen irgendwie, Gott gibt es nicht. Komisch, ich habe heute erst mit ihm gesprochen. Und das ist, wir können erfahren, dass Jesus lebt, praktisch, alltagsnah und tauglich in unserem Leben. Und jetzt noch Folgendes. Wie so ein Leben mit Gott aussehen kann, das beschreibt jetzt Petrus, indem er die so echt wunderschönen Verse aus Psalm 16 jetzt zitiert. Apostelgeschichte 2, 25 bis 28, Folie 9. Und ich habe mich das so begeistert in der Vorbereitung, weil ich dann erst gemerkt habe, dass das, was jetzt hier beschrieben wird, dieses Leben mit Gott, dass das genau passt zu diesen Punkten, die ich vorher als Beispiel benutzt habe. Also was Menschen heutzutage beschäftigt. David hat über ihn gesagt, ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht mutlos, denn er ist an meiner Seite. Deshalb ist mein Herz voller Freude und mein Mund voller Lob. Das holt doch Menschen ab, die Sorgen haben, das Bedürfnis nach Sicherheit. Ich muss keine Sorgen haben, denn ich werde nicht mutlos, denn ich weiß, Gott ist an meiner Seite. Bedürfnis nach Sicherheit, egal was passiert, er ist meine Sicherheit. Und dann geht's weiter. Mein Körper ruht in Hoffnung, denn du wirst meine Seele nicht bei den Toten lassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger im Grab verwest. Das ist diese Angst vor dem Tod. Hatte David nicht. Ist ausgehebelt, weil er wusste, es gibt eine Auferstehung. Und dann heißt es, du hast mir den Weg des Lebens gezeigt und wirst mir Freude schenken in deiner Gegenwart. Das ist doch dieser Punkt, Durst nach Lebenserfüllung. Das ist doch dieser Punkt. Den Weg zum Leben gezeigt, Freude, Fülle bei dir. Bei ihm werden wir satt. Und Petrus, er führt jetzt in den weiteren Versen aus, David, den kennt ihr alle, einer eurer Propheten, einer eurer Glaubenshelden. Aber er spricht hier von einem, der größer war als er selber. Er spricht hier vom Messias. Er spricht hier von Jesus Christus. Und da kurz zusammengekürzt die Essenz von dem, was Petrus da gesagt hat, Folie 10. David sah also die Zukunft und sagte die Auferstehung des Christus voraus. Also ganz klar, David hat es auf Jesus bezogen. Dieser würde nicht bei den Toten bleiben und sein Leib wird nicht im Grab verwesen. Diese Weissagung bezog sich auf Jesus, sagt hier Petrus, den Gott von den Toten auferweckt hat, was wir alle bezeugen können. So soll nun jedermann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Okay, bin gleich fertig. Letzte halbe Seite, letzter Punkt, die Reaktion der Leute. Wie haben sie darauf reagiert? Das möchte ich am Schluss noch ganz kurz mit euch angucken. Ihr habt es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft. Aber das will ich nicht vorenthalten. Folie 11, da lesen wir noch die Reaktion. Was sie aber von Petrus hörten, das traf sie mitten ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Das ist das Beste. Wenn wir an dem Punkt sind, dass die Menschen im Herz berührt sind und dass sie fragen, was sollen wir tun? Und Petrus, er antwortet ihnen ganz klar, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Dann heißt es hier, und Petrus, er predigte noch lange weiter. Ich habe zu Anna gesagt, hier steht, sogar Petrus predigte lange. Ja. Und dann hat Anna gesagt zu mir, naja, aber dass seine Predigt sogar in der Bibel gekürzt wurde und nicht ganz abgedruckt, das sollte dir vielleicht zu denken geben. Okay, man kann es auch von der Seite betrachten. Deswegen komme ich jetzt auch zum Schluss. Und er forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde, insgesamt etwa 3000 Menschen. Die Gemeinde wuchs an diesem Tag von ungefähr 120 Menschen auf ungefähr 3120 Menschen. Doch eine Predigt, der Wahnsinn. Und ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir beten, Gott, schenk mir Gelegenheiten von dir zu bezeugen. Schenk mir den Mut und die Kühnheit und Heiliger Geist, gib mir die Kraft dazu, dass ich bezeugen kann. aus meinem Leben, was ich mit dir erlebt habe. Und ich bin überzeugt, wenn wir das tun, dann wird Gott uns solche Gelegenheiten schenken. Und vielleicht verpassen wir die ersten. Aber wenn wir das wollen, so wie es der Franz erzählt hat vor ein paar Wochen, ich möchte Zeuge sein. Gott, ich glaube, er wird uns dabei helfen, dass wir das tun können. Und dann wissen wir, es gibt unterschiedliche Reaktionen. Die einen nehmen die Botschaft an, die anderen tun es nicht. Manche ärgern sich sogar daran. Und was sollen wir tun, wenn Menschen das nicht annehmen? Die Bibel sagt uns, wir sollen uns den Staub von den Füßen klopfen und wir sollen weitergehen. Und wir sollen zu Menschen, wir sollen uns nicht entmutigen lassen, sondern wir sollen es jemand anderem erzählen, der es hören möchte. Wenn es aber Menschen sind, die das nicht hören wollen, die uns so sehr am Herzen liegen, weil es unsere Freunde, unsere Verwandte, unsere Familie betrifft, dann dürfen wir für diese Menschen beten. Und in Jakobus 5, Vers 16 heißt es, das Gebet hat große Macht und es kann viel bewirken. Und wenn wir beten für diese Menschen, dann wird auch da nach und nach Veränderung passieren. Amen.